SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der in einem systemrelevanten medizinischen Beruf arbeitet und der daher auch in dieser Zeit, also während der Corona-Pandemie, weiter in seiner Praxis arbeiten darf und muss, auch wenn man es vielleicht erstmal nicht unbedingt erwarten würde, wenn man hört, was für einen Beruf er denn genau ausübt. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Garn-Schuster.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Garn-Schuster, wir sind in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Ich bin von zu Hause zugeschaltet, Sie sind im SWR-Studio in Baden-Baden. Jetzt frage ich Sie zum Beginn der Sendung mal, Sie sind von Beruf Podologe, Sie kümmern sich um Füße. Ich habe eben gesagt, dass Ihr Beruf systemrelevant ist. Inwiefern ist der denn systemrelevant?
Wir gehören zur medizinischen Grundversorgung und sind aufgrund der ärztlichen Verordnung sind wir in der Behandlungspflicht und deswegen sind wir systemrelevant.
Gibt es denn bestimmte Sachen, bestimmte Krankheiten, die mit den Füßen zusammenhängen, wo man sagt, das muss unbedingt auch jetzt in so einer schwierigen Zeit dringend gemacht werden?
Ja, hier ist aufzuführen das diabetische Fußsyndrom, Diabetiker, die darunter leiden. Oder können Sie sich vorstellen, dass jetzt die Ambulanzen gefüllt werden mit eingewachsenen Fußnägeln und dergleichen? Das ist im Moment ein bisschen schwierig, glaube ich. Da wird die Ambulanzen auch überlasten. Ja, das ist so. Das sind so die hauptwichtigsten
Gebiete. Also die Fußnägel müssen raus.
Ja. Genau.
Also
genau.
Dinge, die schmerzhaft sind, die dringend sind im Bereich der Füße.
Genau. Auch verschiedene Pathologien aus der Angiologie, ja, das ist gerade auch bei Zirkulationserkrankungen der Fall ist, ja, da ist es ganz wichtig, dass die Patienten dauerhaft versorgt werden. Ne? Und wir entlasten somit natürlich auch die Ambulanzen in den Krankenhäusern.
Also wir sprechen gleich weiter mit Ihnen darüber, was Sie tun als Podologe, was das für ein Beruf ist, vielleicht auch wie man ausgebildet wird dazu und was wir über unsere Füße, über uns selbst durch Sie herausfinden können, wie wir uns da besser kennenlernen können über die Füße. Herr Schuster, Podologe ist so ein Begriff, der vielen vielleicht gar nicht völlig präzise klar ist. Es war bei mir jetzt auch vor der Sendung ähnlich. Es ist klar, es geht irgendwie um Füße. Sie sind kein Arzt, aber jetzt denken vielleicht viele an kosmetische Fußpflege, also Fußnägel lackieren oder sowas. Nagellack gibt es aber bei Ihnen vermutlich nicht, oder?
Nein, wir lackieren nichts. Also weder Füße noch Nägel noch sonst dergleichen. Nein. Der Podologe ist der nichtärztliche Fußheilkundler sozusagen. Ja, der Podologe ist eigentlich so der medizinischer Fußpfleger. Ja, es gibt so ein Titelschutzgesetz in Deutschland und dazu gehört halt der Podologe, genau.
Was machen Sie denn genau? Also Fuß ist klar, aber wie kann man es denn noch besser umreißen, um so ein präzises Bild zu haben?
Also die Podologen kümmern sich um alle Pathologien, die rund um den Fuß entstehen. Ne? Es gibt viele Pathologien aus dem Bereich der Dermatologie, wenn wir jetzt so Richtung Warzen oder Hühneraugen denken, aus der Diabetologie, das ist natürlich unser Hauptaufgabengebiet bei dem diabetischen Fußsyndrom. Fast 70% aller Diabetiker leiden in der Spätfolge ihrer Diabeteserkrankung eine Pathologie am Fuß, ja, dass sie Probleme bekommen am Fuß. Das hängt mit einer Neuropathie, einer Polyneuropathie zusammen aus dem Pathologiebereich der Orthopädie, denken wir hier an Krallenzehen, an Fehlstellungen wie den Hallux Valgus und dergleichen und dann natürlich aus der Angiologie, also durch Blutungsstörungen oder Zirkulationsstörungen. Das sind so unsere Hauptaufgabengebiete. Ja? Dafür werden wir auch ausgebildet, ja? Um solche Pathologien A zu erkennen und B noch mit zu behandeln, ne? Unter ärztlichem Auftrag oder wie jetzt in meinem Fall, ich bin auch sektoraler Heilpraktiker auf dem Gebiet der Podologie, dass wir da eigenständig halt auch Heilbehandlungen durchführen können an den Füßen.
Jetzt haben Sie ein ganzes Spektrum aufgemacht, also so zwischen, man merkt, es ist wichtig, da stecken auch Schmerzen dahinter, von ganz einfachen Schmerzen bei dem eingeklemmten, eingewachsenen Fußnagel bis zu wirklich gefährlichen Schmerzen, also zum Beispiel den Diabetikerfüßen. Jetzt sind wir im Moment auch in einer ganz besonderen Lage mit Corona. Also viele Betriebe müssen schließen, Supermärkte sind noch offen, bestimmte Arztpraxen sind auch noch offen. Wie ist denn bei Ihnen im Moment? Also kriegen Sie jetzt vielleicht auch in Bezug auf das ganze Spektrum, das Sie eben geschildert haben, kriegen Sie viele Absagen? Und wem müssen Sie denn absagen?
Also wir erleben aktuell oder seit dem Ausbruch der Corona-Krise, dass Patienten bei uns jetzt in der Praxis fast über 70% absagen. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich hauptsächlich ältere Patienten haben, die natürlich sehr verunsichert sind, große Ängste haben, nicht vor die Tür gehen wollen. Natürlich haben wir viele Patienten dabei, die die entsprechende Grunderkrankung haben, somit auch Risikopatienten sind. Das sind Patienten mit Lungenerkrankungen wie COPD. Die dürfen natürlich nicht vor die Haustür gehen. Auch verschiedene Diabetikerpatienten werden gebeten, eher zu Hause zu bleiben. Ne? Das ist natürlich der Fall und deswegen auch die hohen Ausfälle bei uns. Ja. Es sind natürlich auch viele Patienten dabei, die sagen, okay, sie haben jetzt nicht wirklich tollen Schmerzen und sie bleiben lieber zu Hause. Das ist uns zurzeit vielleicht auch etwas lieber. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die Symptome schon aufgewiesen haben und die natürlich dann in häuslicher Quarantäne sind. Ne? Die dürfen natürlich bei uns auch nicht kommen. Ja. Das ist,
was ist denn so, wenn Sie zum Beispiel an heute oder gestern denken, jetzt ohne den konkreten Fall zu nennen, aber was ist so das vielleicht das dringendste Fußproblem, das zu Ihnen in die Praxis gefunden hat?
Das dringende Fußproblem ist im Augenblick zu den letzten zwei Tagen Patienten mit einem ganz akuten Unguis incarnatus, also mit einem eingewachsenen Nagel, mit einer ausgeprägten Beschwerdesymptomatik und ganz aktuell natürlich auch Diabetiker, die nicht unter Schmerzen leiden, sondern eher im Gegenteil die Erkrankung am Fuß oder die Schädigung am Fuß durch die Polyneuropathie nicht spüren. Ja? Und die müssen wir halt engmaschig kontrollieren und da haben wir in den letzten Tagen auch Fälle in der Praxis gehabt, die zu uns gekommen sind, wo wir gucken müssen, wie wir die interdisziplinär behandeln, um auch eventuelle Amputationen zu vermeiden. Ne?
Also da sind wirklich, da droht auch was, eine Gefahr. Wir sind natürlich jetzt auch im Bereich, wo man, wenn man es einfach schildert, das gewisse Nähe zu einem unangenehmen Gefühl hat, wenn man sich selber vorstellt. Aber es sind natürlich ganz wichtige Sachen, die mit viel Schmerzen verbunden sind. Mhm. Mein Bruder zum Beispiel ist selber Diabetiker, da noch in den Mitte 30, also Ende 30, da macht es meine Mutter teilweise noch selber. Also ich habe die Füße auch schon gesehen, die werden dann so rissig. Und was ist denn sozusagen das Extrem? Was ist das, was da wirklich gefährlich werden kann, warum Leute unbedingt jetzt auch noch in solchen Zeiten zu ihnen kommen muss?
Naja, das hängt damit zusammen, dass natürlich auch in relativ kurzer Zeit, gerade auch bei den Diabetikern, aus einer Mikroverletzung, aus kleinen Verletzungen größere Wunden werden können, die in relativ kurzen Zeitraum entstehen können. Das hängt natürlich auch mit der schlechten Durchblutung teilweise zusammen und dass wir aus kleinsten Verletzungen, die jetzt innerhalb von ein paar Tagen oder sogar von einer Woche zu großen Ulzerationen führen können, ne? Und hier ist es einfach so, dass so große Verletzungen oder diese Verletzungen nicht heilen oder schlecht heilen und wir hier dann im Anfangsstadium schon aktiv werden müssen, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Ja, das ist ganz wichtig und das ist gerade bei den Diabetikern ist das extrem wichtig, weil hier halt in kurzer Zeit relativ viel passieren kann. Ne? Auch bei einem eingewachsenen Nagel kann relativ viel passieren in 2-3 Tagen. Ne?
Ja, mein Bruder ist geistig behindert, da ist dann nochmal verstärkter, weil der dann vielleicht auch zu dem Gefühlsproblem, dass man selber nicht merkt, noch hinzukommt, dass er dann vielleicht den Überblick nicht hat. Wenn die Patienten jetzt mit solchen Problemen zu Ihnen in die Praxis kommen, in diesen Zeiten, also mit Corona, welche Schutzmaßnahmen haben Sie denn eigentlich? Also wenn wir mit Abstand anfangen, Abstand ist ja die wichtigste Regel im Moment, ich nehme an, Sie können nicht behandeln, ohne Füße anzufassen.
Nein, das geht natürlich nicht. Wir versuchen natürlich Abstand zu behalten, aber im Grunde ist es so, wir haben im Podologikum hier in Baden-Baden haben wir natürlich schon davor der Corona-Krise einen hohen hygienischen Standard gehabt. Das heißt, wir haben davor schon Viruzid desinfiziert und dieses ganze Hygienemanagement rund um den Behandlungsplatz war schon dementsprechend ausgerüstet. Deswegen mussten wir hier jetzt nicht noch extra dazu nachrüsten. Wir als Behandler haben jetzt natürlich noch ein bisschen draufgepackt und haben natürlich geguckt, dass wir unsere Schleimhäute schützen. Es geht ja auch immer darum, dass wir uns als Behandler selbst erstmal Eigenschutz geht vor. Dauerhaft eine Schutzbrille oder ein Visier halt tragen, einen Schutzkittel tragen. Aber ansonsten ist unser Hygienemanagement der ganzen Corona-Krise schon davor gewachsen gewesen. Ja? Also wenn wir unsere Arbeit, so wie wir es gelernt haben, Hygiene gelernt haben, auch so anwenden, dann müssen wir da nicht so besonders viel nachrüsten. Ja? Die Patienten haben die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren oder sich die Hände zu waschen. Ohne das wird bei uns auch die Praxisräume nicht betreten.
Jetzt hört man aber immer wieder, dass in Krankenhäusern zum Beispiel bestimmte Schutzmaterialien fehlen, also Mundschutz, Desinfektionsmittel, dass da einfach nicht genug da ist. Wie ist es denn da bei Ihnen?
Katastrophal, ja. Also kann man nicht anders ausdrücken. Es ist desolat, ja. Die ganzen Großhändler sind alle ausverkauft. Wir hatten jetzt bei uns in der Praxis die Möglichkeit gehabt, also im Januar schon eine Bestellung zu ordern, wo wir natürlich auch so lagermäßig ein bisschen was hatten und wo wir was lagern konnten. Aber aus der Not entspringt ja immer auch eine Chance. Und wir haben jetzt, oder das Podologikum hier, wir haben jetzt so eine Art Netzwerk gegründet und alle medizinischen Institutionen um mich herum, auch Arztpraxen, andere Therapeuten, die noch am Arbeiten sind, haben wir jetzt geguckt, dass wir untereinander uns gegenseitig aushelfen. Ja? Dass wir Mundschutz, der eine hat ein paar Mundschutze zu viel da. Andere hat gewisse Handschuhe oder sonst Kittel irgendwie für uns einfach gegenseitig auszuhelfen. Oder wir haben einen Apotheker, der uns 70%iger Alkohol mit Glycerin gemischt hat, um dass wir wieder Hautdesinfektionsmittel haben. Ne? Not macht erfinderisch, sagt man so schön.
Ist ja. Aber auch ein Improvisieren, höre ich gerade raus. Also ja. Es gab auch schon Momente, wo Sie ohne Mundschutz oder Desinfektionsmittel da standen?
Nicht wirklich, weil wir dürfen auch ohne Mundschutz, der Eigenschutz geht davor. Ohne Mundschutz würde ich auch nicht behandeln, dann würde ich lieber den Patienten absagen. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon die Notwendigkeit, dass wir halt gerade wenn es um Hautdesinfektion geht, dass wir zwischen Haut- und Händedesinfektion einfach nicht mehr unterscheiden konnten. Wir haben dann einfach eine Hautdesinfektion auch für die Hände genommen. Ja.
Also Improvisation ist wichtig. Wir lernen in dieser Krise auch alle auf unseren jeweiligen Feldern immer noch was dazu. Herr Garn-Schuster, Ihr Beruf Podologe, das machen Sie, Sie sind Ende 40, Sie machen es noch gar nicht so lange. Seit Ende letzten Jahres haben Sie eine Praxis in Baden-Baden, die Ausbildung 2018 abgeschlossen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, auf diesen Beruf? Also hat der menschliche Körper Sie einfach schon immer interessiert?
Die Medizin war mir noch nie ganz so fern. Ich habe mein Zivildienst schon in der septischen Chirurgie gemacht und ich bin in meinem ersten Leben, sage ich immer, war ich Fotograf und war da auch in der Medizin tätig, weil ich war medizinisch-technischer Fotograf und habe intraoperative Dokumentation in der BG-Unfallklinik durchgeführt. Zum Podologen bin ich eigentlich durch eine Zeitungsanzeige beziehungsweise einen Artikel gestoßen, wo es um die Versorgung eines Fußballspielers ging, der einen eingewachsenen Nagel hatte. Und die Ärzte, die haben da verzweifelt versucht, das wieder hinzubekommen. Und am Schluss waren die dann so weit, dass sie einen Podologen gerufen haben und der Podologe hat es dann wieder gefixt. Und es war gerade im Profisport natürlich auch eine Frage des Geldes, wenn so ein Fußballspieler ausgefallen ist. Und diesen Zeitungsartikel, den habe ich gelesen und bin dann auf den Podologen überhaupt erstmal aufmerksam geworden und habe mich dann erkundigt, was ist der Podologe, wo kann man das lernen, in welcher Schule ist das ein Studienfach und dergleichen. Und so bin ich
so. Also so ein bisschen auch dieser Impuls zu helfen, wenn die Ärzte nicht mehr helfen können.
Genau, ja, oder wenn es einfach, wir spezialisieren uns ja wirklich nur auf eine Extremität, und zwar die des Fußes. Und das macht uns natürlich auch zu den Fußexperten und zu den Fußspezialisten. Und ich habe dann in dem Rahmen dessen, dass ich mit Mitte 40, wie so viele Männer, gedacht habe, ich müsste mal was ganz anderes machen, dann den Weg eingeschlagen und dann Podologe gelernt. Wir haben in Deutschland das Podologengesetz, es gibt seit 2003, das heißt seit 2006 gab es so die ersten Podologen und das ist eigentlich noch ein relativ junger Beruf in Deutschland. Das sieht im europäischen Ausland ganz anders aus, da gibt es schon immer den Podologen. Wir haben nur hier in Deutschland...
Ja, so ist das im Gespräch. Yeah. Ich wollte, bevor wir sozusagen auf das Technische und die Ausbildung kommen, nochmal ganz einen kleinen Schritt zurück machen, weil es so spannend ist, dass Sie diesen biografischen Bruch hatten, also eine sehr produktive Umorientierungskrise. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie intraoperative Medizinfotografie gemacht haben. Das klingt so spannend, wie es rätselhaft ist. Was genau haben Sie denn da fotografiert?
Also es gibt, oder es gab zumindest viele Krankenhäuser, auch gerade die BG-Häuser, die sich den Luxus erlaubt hatten, Fotografen zu beschäftigen. Und da haben wir präoperativen oder von dem Bild, wie der verletzte Patient ins Krankenhaus kam, bis hin zur Wiederentlassung, haben wir alles durchdokumentiert. Das hat manchmal versicherungsrechtliche Gründe gehabt oder es waren so dramatische Fälle, die es gelohnt haben, einfach zu dokumentieren für Symposien oder so weiter. Ne? Und ich war zum Beispiel im Bereich der Schwerstbrandverletzten tätig und hier ist es ganz arg wichtig, dass man halt auch bei Wiederherstellungschirurgie, auch wenn wieder Gesicht, Gliedmaßen, also Ohren oder Nasen wieder gebildet werden, dass man das Ganze dann durchdokumentiert einfach und das im OP dann direkt.
Also da braucht man sicher auch starke Nerven, ja.
Ja, man muss starke Nerven haben, also man muss halt eigentlich, also mich hat aber immer der Körper und der Blick in den Körper interessiert und die medizinischen Möglichkeiten, was man da alles tun kann, ja. Und auch so die Kombination auch mit Instrumenten, dafür hatte ich auch schon immer so eine Affinität und ich wäre bestimmt auch OP-Pfleger geworden, wenn ich kein Podologe geworden wäre, ja. Ich fand das immer ganz...
Hat es Sie auch so ein bisschen abgehärtet? Also das ist ja schon eine harte Nummer, also Brandopfer dann direkt fotografieren zu müssen. Also ist das was es Ihnen auch vielleicht heute in der Arbeit irgendwie ermöglicht, mit einer gewissen Ruhe einfach ranzugehen, egal was da kommt?
Ja, ich finde es immer eine Herausforderung. Mich schrecken jetzt an den Füßen oder auch gar gerüsttechnisch schreckt mich jetzt an den Füßen nicht mehr so arg ab. Ja, da bin ich schon ein bisschen vorbelastet, aber da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und für mich sind es aber eher so Herausforderungen, um die Heilung oder den Heilungsprozess voranzutreiben, ja. Also das hat mir die Zeit im OP schon geholfen, ja. Also ich bin einiges gewohnt, was man sehen darf oder kann oder auch riechen kann, ja. Also da bin ich schon sehr abgehärtet mittlerweile, ja.
Sie haben was anderes gemacht, was ich sehr, sehr spannend finde. Sie haben als Fotograf länger in Afrika gearbeitet und zwar in Ruanda. Was haben Sie denn da fotografiert in der Zeit?
Ich habe knapp 5,5 Jahre in Ruanda gelebt. Ich habe dort für die UNO gearbeitet und habe dort die ganze Dokumentation für UNHCR, UNICEF und dergleichen, habe ich in dem Rahmen des Bürgerkrieges dort, also dieser Genozid, der da stattgefunden hat, habe ich Dokumentationen gemacht. Macht über Flüchtlingscamps, Kindergefängnisse, Lebensmittelverteilung und die ganze also diese bildlichen Nachweise, was da alles passiert ist. Ja, also ich war, als es damals war, es war im April, war ich dann im Dezember bei den ersten, die dann da im Land hingeflogen sind und dann darüber quasi eine Bildberichterstattung gemacht haben, aber als Dokumentation für die UNO. Ja,
also das war. Also man merkt schon wieder, dass Sie ein Mann der starken Nerven sind.
Ja, das war für mich immer so eine Herausforderung
auch. Ja, klar. Ja. Haben Sie denn bei all dem, was Sie da erlebt haben in Afrika oder überhaupt mit der Fotografie, jetzt heute zum Beispiel in dieser Zeit der Corona-Pandemie, wo es ja auch irgendwie auf Nerven ankommt, also ruhig zu bleiben, gehen Sie da gelassener mit der Situation um?
Naja, ich kenne durchaus Situationen, die für uns auch oder für mich damals auch lebensbedrohlich waren und dergleichen, aber wissen Sie, das Problem ist, auch in Ruanda, man hatte immer auch die Möglichkeit gehabt, wenn es einem zu viel wurde, konnte man sich irgendwie in den Flieger setzen und irgendwo anders hinfliegen und mal durchatmen. In der jetzigen Situation ist das alles so ein bisschen global, also man hat nicht unbedingt jetzt die Möglichkeit, irgendwo hinzuflüchten, weil es ist überall gerade nicht gerade angenehm, ja, und das macht so ein bisschen der Unterschied auch zu der Afrika-Geschichte, ja. Aber trotzdem merke ich für mich so, ich kenne solche Situationen und ich versuche mich nicht anstecken zu lassen von der Hysterie oder von Panik und so weiter, aber es hat nochmal eine andere Qualität wie das, was es jetzt damals in Afrika war, ja. Einfach auch aufgrund dessen, also, dass man flüchten konnte, ja.
Also die erste Berufslebenshälfte quasi, das war die Fotografie, die zweite ist der Podologe, der Sie jetzt sind. Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, diese Ausbildung zum Podologen, die haben Sie in Mannheim gemacht, wie lange hat die gedauert?
Also Sie können das erste Examen können Sie nach 2 Jahren machen, ja, das ist leider in Deutschland die Podologie nicht nach dem Bologna-Konzept, also nach einem Hochschulstudium, so wie es in anderen europäischen Ländern ist. Wir haben immer noch also wir müssen in Deutschland die Ausbildung des Podologen auf staatlichen Schulen machen, staatlich geprüften Schulen machen, auf Privatschulen. Es wird privat finanziert. Das kostet natürlich auch eine Stange Geld, ja. Und das sind zwar gute Ausbildungen. Wir haben 2000 Unterrichtsstunden Theorie und fachpraktischer Unterricht, 720 Stunden praktische Ausbildung in der Podologiepraxis. Wir haben 280 Stunden ärztliches Praktikum. Also das ist schon eine tolle, fundierte Ausbildung und haben dann noch die Möglichkeit, nach dem ersten Examen den sektoralen Heilpraktiker auf dem Gebiet der Podologie zu machen, um uns einfach viel mehr zu spezialisieren noch und auch.
Man hört, es ist eine Menge Wissen ranschaffen in dieser Ausbildung. Jetzt hat jeder Beruf ja auch so sein Image. Der Podologe, da bin ich mir gar nicht so richtig sicher, ehrlich gesagt, was der für ein Image hat. Wie würden Sie es denn einschätzen? Welches Image hat er in Deutschland vielleicht im Unterschied zu anderen Ländern?
Ja, wir haben in Deutschland so ein bisschen die Problematik, dass wir den Fußpfleger oder die Fußpflegerin in Deutschland noch haben. Ne? Der ist sehr etabliert, weil es so ein Relikt ist aus den 60er Jahren und da wurde plötzlich ein Berufsbild kreiert, was gar kein Berufsbild ist, weil er überhaupt keine Ausbildungsregularien hat. Ne? Das ist ein Bereich aus der Kosmetik, der auch ohne wirkliches staatliches Examen stattfindet und der Podologe ist was ganz Neues gewesen und wir versuchen uns immer ständig von den Fußpflegern irgendwie abzutrennen. Und wir Podologen haben auch mit der Fußpflege als solches gar nichts zu tun. Ne? Es gibt, wie gesagt, kein Tätigkeitsschutzgesetz. Das heißt, der medizinische Fußpflege ist kein geschützte Tätigkeit und der Fußpfleger auch kein geschützter Titel. Ja? Und das ist so ein bisschen die Problematik, die wir in Deutschland haben. Ich denke, wenn wir Podologen, also wenn uns ein Patient als Podologen kennenlernt und weiß, was wir am Fuß machen können oder wenn die Ärzte auch wissen, was wir am Fuß leisten können und wenn wir das Bild des Podologen auch mal wirklich nach außen tragen, dann haben wir ein ganz anderes, dann werden wir ganz anders wahrgenommen, ja. Und
genau das machen wir heute auch hier genau. In dieser Sendung. Mhm. Herr Garnschuster, Füße sind ja irgendwie Wunderwerke, also 26 Knochen, 114 Bänder und 20 Muskeln. In Ihrer Arbeit, so im Alltag, bei all dem, was Sie auch vorhin geschildert haben, was ja oft auch mal für den Normalsterblichen nicht völlig leicht so ästhetisch wahrzunehmen ist, nehmen Sie die Füße Ihrer Patienten trotzdem noch als das wahr, was sie sind, also als Wunderwerk?
Ja, natürlich, weil man muss sich vorstellen, der Fuß gehört mit den Händen eigentlich zur wichtigsten Extremität. Der Fuß verfügt über 75.000 Nervenendigungen und er gibt Auskunft über die Balance, Stabilität und das aufrechte Ergehen. Er trägt uns aufrecht durch das ganze Leben. Und daraus resultiert natürlich die Wichtigkeit, was der Fuß eigentlich für die Biomechanik und für die Stabilität des aufrechte Gehen überhaupt ist. Alle Pathologien, die später an den Knien zum Beispiel oder an den Hüften oder entstehen, die haben ihren Ursprung meistens in der Fehlstellung des Fußes. Dort beginnt eigentlich für das aufrechte Gehen viele, viele Erkrankungen, die später erst in den Knien oder in der Hüfte oder im Iliosakralgelenk oder sogar bis hoch in den Halswirbel entstehen. Ja? Ja. Also deswegen halt die
Jetzt
Wichtigkeit.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, ja. Sie haben es gerade gesagt, der Fuß begleitet uns zum Glück ein Leben lang. Das sind rund 150 Millionen Schritte offenbar. Wenn ich jetzt an mich denke, dann sind es zum Beispiel fast 90 Kilogramm, die mein Fuß jeden Tag abfedern muss. Ein Schuh hält das bei mir kein halbes Jahr aus. Wie schaffen unsere Füße denn das? Also warum sind die so stabil, in Anführungszeichen?
Ja, das ist dieses Zusammenspiel, dieses Konstrukt aus Knochen, Muskeln und Bändern, ja, das ist engmaschig, ist das ganze Gebilde im Fuß zusammengefügt und trotzdem verfügt der Fuß über eine gewisse Möglichkeit, die Kräfte, die da einwirken, auch im Schritt oder im Springen auf den Fuß zu verteilen und somit an den Boden weiterzugeben. Also das ist ein ganz, ganz komplexer Konstrukt. Das macht zum Beispiel auch Operationen am Fuß extrem schwierig. Ja. Es ist vergleichbar wirklich mit der Handchirurgie. Ja. Die Fußchirurgie ist ein extrem komplexes Gebilde. Ja. Und auch diese ganzen Bänder, die da am Fuß, also 114 Bänder, ja, und Bandstrukturen, das ist alles so komplex im Fuß, das ist Wahnsinn, ja. Also das ist schon ein tolles Wunderwerk.
Ja, also wir darüber reden, was man Füßen zumutet. Also ich habe früher auch mal versucht zu laufen, auch mal einen Halbmarathon zu laufen und ich erinnere mich daran, dass ich mit Freunden darüber gesprochen habe, ob es eigentlich nicht besser wäre, ohne Schuhe zu laufen. Also so ein Argument, was manchmal bei Läufern auftaucht, wäre das besser, ohne Schuhe zu laufen? Sind unsere Füße eigentlich von Natur aus quasi besser?
Also der Fuß als solches ist von der Mutter Natur nicht geschaffen, um in Schuhen oder in Socken zu stecken. Das mal prinzipiell vorab. Ja. Es gab eine Zeit, dann hat man auch gerade Laufschuhe wahnsinnig abgepolstert und hat Puffer eingebaut und dergleichen. Der Trend aktuell oder generell der Blick auf den Fuß ist im Moment dahingehend, dass es Barfußschuhe gibt. Barfußlaufen ist das Beste, was man den Füßen antun kann. Ein gesunder Fuß, und wir reden jetzt nicht von diabetischen Füßen, sondern ein gesunder Fuß, der soll barfuß laufen. Das ist für die intrinsische Muskulatur extrem wichtig, die meistens in Schuhe, wenn man die Schuhe zu viel abfedert, verkommen die intrinsischen Muskeln. Also die degenerieren Und daraus resultieren dann später auch die ganz typischen Fehlstellungen, die wir dann erleben im Fuß, ja. Und deswegen ist...
Es gibt ja Leute, ja.
Ja? Ja.
Es gibt ja Leute, die nehmen das quasi noch eine Stufe weiter und die sind dann immer barfuß unterwegs.
Das gibt's
also zum Befremden ihrer Mitmenschen im Bus, bei der Arbeit, beim Einkaufen.
Das gibt es in Baden-Baden auch.
Was halten Sie denn davon?
Mich stört es überhaupt nicht. Ich finde es eher also ich habe einen wahnsinnig großen Respekt vor den Menschen, die diesen Weg gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ganzjährig barfuß laufen. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist also für den Fuß und für den Anspruch an den Fuß ist es toll. Das ist sehr schön, ja, eigentlich. Ja. Da kommen wir ja ursprünglich her. Ja. Unser Fuß ist auch nicht geschaffen dafür, dass wir die Nägel so kurz schneiden und dergleichen. Ja. Wir müssen ein bisschen wieder zurückgehen. Die meisten Patienten, die zu mir kommen, schneiden ihre Nägel prinzipiell zu kurz. Ja, das ist einfach so. Ja. Ja.
Und, also haben wir schon mal zwei Sachen. Barfuß gehen ist eine gute Sache. Die Nägel nicht zu kurz schneiden ist eine andere Sache. Was ist denn noch so ein Hauptfehler im Umgang mit unseren eigenen Füßen?
Dass man sie gar nicht wahrnimmt, das ist erstmal die eine Sache. Obwohl sie so wichtig sind, sind sie trotzdem vom Kopf relativ weit entfernt. Und die Verbindung wieder mal zu dem wichtigen Teil Fuß herzustellen, das ist schon mal die Grundlage für jegliche Therapie. Man muss bei vielen Menschen einfach die Verbindung wieder herstellen zum Fuß, ja, dass der Fuß wahrgenommen wird. Was ein ganz klassisches Problem ist, dass die Ecken von den Nägeln immer wieder rausgeschnitten werden. Oder zum Beispiel auch, wenn wir jetzt gerade an Kinder oder an Babys denken, dass die in Strampeln sind, die zu kurz sind, dass die Füße eingeklemmt werden oder das Kind hat kalte Füße, man zieht mal zwei Socken an. Das sind alles Sachen, die zu Fußfehlstellungen im späteren Verlauf führen können. Oder dass Schuhe zu klein sind. Ne? Das gibt es heute immer noch. Ja. Und das sind so die Haupt, generell auch die Schuhmode. Kein schöner Schuh ist eigentlich gut für den Fuß. Ja? Die schönen Schuhe, die wir sehen, die sind nicht gut für unsere Fußgesundheit. Ja.
Ja. SWR2 Tandem. Unser Gast ist heute der Podologe Oliver Gahn-Schuster. Herr Schuster, jetzt haben wir über Füße gesprochen. Sprechen wir doch mal über die Menschen, die da quasi dranhängen. Also mit der Erfahrung, die Sie haben, merken Sie, können Sie sozusagen aus den Füßen, die Sie behandeln, ablesen, was das für ein Mensch ist, den Sie da behandeln?
Schwierig. Also das wäre ja fast so wie aus der Hand lesen, ja. Es gibt natürlich da auch Ansätze, aber bewegt sich außerhalb meines Gebietes der Podologie. Was ich an den Füßen ablesen kann, ist natürlich, inwiefern der Fuß belastet wird, in welcher Fehlstellung er ist. Geschichten kann man dann aus den Füßen von den Füßen her ablesen, ja. Aber es ist für mich jetzt nicht möglich, irgendwie einen Wesenszug aus den Füßen irgendwie zu erkennen oder so. Das ist
Haben Sie denn den Eindruck, wenn wir manchmal nicht gut genug mit unseren Füßen umgehen, dass da auch Scham drin ist, dass wir zu unseren Füßen so nicht immer ein ganz einfaches Verhältnis haben?
Ja, die Füße sind ja auch ein Stück weit bei manchen Leuten auch so ein bisschen tabuisiert. Ja, das ist sowas, was man nicht gerne irgendwie, wenn sie auch nicht so in das Schönheitsideal passen, was so ein bisschen, ja, es ist weit weg auch vom Körper, vom Kopf, ja, und man kann das auch mal gerne übersehen oder so. Was, ne? Daraus resultieren natürlich auch vielleicht ab und zu mal auch so ein paar Vernachlässigungen einfach, ja. Zum Beispiel, es wird bei den Kindern auch schon oft untersagt, nimmt nicht den Zehen in den Mund, wenn Babys zum Beispiel auch in den Zehen lutschen und so weiter. Da wird schon suggestiert, der Fuß ist was Bäbel, ne? Das ist was nicht so sauber ist. Er ist mit der Erde verbunden, er ist mit Schmutz verbunden und so. Das kann schon sein, dass es dahingehend so eine Tabuisierung gibt am Fuß, ja.
Ja, jetzt haben Sie angesprochen, wie Babys oder Kinder manchmal von ihren Füßen abgelenkt werden. Ich hatte das Glück, dass mein Vater uns Kindern, als wir klein waren, Fußreflexzonenmassagen verpasst hat. Also es war eine ganz tolle Wohlfühlaktion für uns. Und die Idee, die mein Vater hatte, war, dass der ganze Körper im Fuß repräsentiert ist und dass sozusagen dadurch der ganze Körper auch stimuliert wird. Also abgesehen davon, dass es sich toll anfühlt, inwiefern wirkt sich denn, was wir mit dem Fuß machen, auf den ganzen Körper aus?
Naja, der Fuß, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt natürlich dem Gehirn Auskunft darüber, wie stehe ich, welche Balance habe ich, welche Stabilität, wie aufrecht, wie rechts, links. Das sind ja wichtige Rückmeldungen an das Gehirn, wie wir gerade stehen, ja, und welche Balance wir brauchen, ja. Es sind nicht nur die Rezeptoren in den Ohren, die uns darüber Auskunft geben, sondern die 75.000 Nervenendigungen im Fuß, die verbinden uns mit der Erde. Und jetzt mal davon abgesehen, dass am Fuß natürlich vielleicht auch irgendwelche Sachen im Verdauungssystem oder sonst irgendwie was aktiviert werden können, ist die hauptsächliche Aufgabe des Fußes, uns aufrecht zu halten. Ne? Und das spürt man ganz deutlich darin, wenn diese Verbindung zum Gehirn gestört ist durch eine Neuropathie oder durch eine Polyneuropathie, dann haben die Menschen auch einen anderen Gang. Dann verändert sich der Gang. Es gibt einen Steppergang, man wackelt nach rechts, man wackelt nach links. Ja? Das verändert sich ganz arg. Ich kann zum Beispiel bei Patienten, die bei mir in die Praxis reinlaufen und hinter denen ich herlaufe, genau erkennen, ob da eine Störung von dieser Kommunikation da ist oder nicht.
Jetzt nähern wir uns schon dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, jetzt, wo wir durch die Corona-Pandemie auch alle so ein bisschen ausgebremst sind im Moment, sollten wir diese Zwangspause nutzen, um einfach mal genauer auf unsere Füße zu gucken?
Ja, also wir werden ja quasi dazu gezwungen, im Moment so einen Stillstand zu erleben. Ne? So eine Stagnation, so ein Verzicht haben wir ja im Moment. So. Wir haben so eine fehlende Mobilität und das sollte uns eigentlich auch so ein bisschen darauf oder darin hinweisen, dass wir fehlende Mobilität ist immer fehlende Lebensqualität und das erleben wir ja gerade im Moment in der Krise und das ist aber auch genau das, was wir erleben, wenn unsere Füße mal nicht mehr funktionieren. Dann haben wir keine Mobilität mehr oder eine eingeschränkte Mobilität und haben dadurch bedingt natürlich auch eine fehlende Lebensqualität und das sollte uns eigentlich dazu führen, dass wir unsere Füße jetzt auch gerade in der Zeit mal wieder wahrnehmen, auch mal wieder in die Hand nehmen, mal wieder fühlen und auch beim Abtrocknen morgens auch mal den Füßen vielleicht einfach mal Danke sagen, ja, dass sie uns so tapfer durchs Leben tragen und dementsprechend halt auch die Aufmerksamkeit schenken einfach, ja.
Ist ein schönes Schlusswort. Wir nehmen unsere Füße in die Hand und sagen Ihnen Danke. Ich sage Ihnen, lieber Oliver Garn-Schuster, auch Danke. Also Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Einen Gruß an die Liebe meines Lebens. Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Nadja Ode und mein Name ist Patrick Battarilo.